Habe ich mal eine Frage? Was ist das große Thema dieser Parascha? Die Parascha hat im Wesentlichen ein Thema.
Esav und Jakob.
Richtig, Esav und Jakob. Wer von den beiden kriegt den Segen? Das ist das große Thema der Parascha. Oft ist es so, dass wenn wir eine Parascha haben, natürlich in der Parascha mehrere Themen vorkommen können. Aber hier ist klar, dass wir ein Thema haben. Das lautet, Jakob kriegt den Segen, den der Esav nicht kriegt. Das ist im Grunde auch das, worum es schon in den Anfangsgeschichten dieser Parascha, wo es schon darauf hinweist, dass es da eine Konkurrenz geben wird und so weiter. Und wir wollen uns diese Geschichte mit dem Segen ein bisschen anschauen. Die ist ja irgendwie nicht ganz so einfach. Ich setze das, was wir jetzt besprechen, unter den Titel Hat Rivka sich geirrt? Wir kennen alle die Geschichte. Wir kennen alle die Geschichte. Die Geschichte, dass der Vater Yitzchak ist alt, sieht nicht mehr so gut. Das kann man übrigens auch metaphorisch verstehen. Und will den Esav segnen, gibt dem Esav den Auftrag, auf die Jagd zu gehen, für ihn ein gutes Essen herzurichten. Und die Mutter Rivka kriegt das mit und stellt fest, kommt gar nicht in Frage, verkleidet den Jakob, Jakob geht rein, wird vom Vater nicht erkannt oder halb erkannt, aber zumindest nicht ganz. Und wir haben diesen berühmten Satz, wo der Vater sagt, die Hände sind die Hände Jakobs, aber die Stimme, umgekehrt, die Hände sind die Hände Esaus, aber die Stimme ist die Stimme Jakobs. Also irgendwie kriegt er vielleicht schon was mit, aber jedenfalls kriegt Jakob den Segen und Esau ist nachher böse. Das war jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Und die große Frage ist, die Geschichte ist ja irgendwie nicht schön. Also sowas tut man nicht. Aber wir finden auch im Text der Tora nicht unbedingt einen Hinweis, dass es nicht in Ordnung gewesen wäre. Der Vater bestätigt ausdrücklich nachher, er soll gesegnet bleiben. Also wir bleiben mit so einem mulmigen Gefühl zurück, dass eigentlich gefällt uns da jetzt was nicht. Aber irgendwie scheint es doch in Ordnung zu sein. Was machen wir jetzt? Etwas, was man ein bisschen mitdenken muss immer beim Tanach-Lernen, ist, dass die Menschen, die damals mittendrin steckten, ja nicht wissen, was wir im Nachhinein wissen. Für uns ist völlig klar, bei Abraham ist noch ein Auswahlprozess, welcher der Söhne macht weiter. Bei Yitzchak ist der Auswahlprozess, welcher der Söhne macht weiter. Und bei Jakob ist dann das Ergebnis, dass die ganze Familie die Träger des jüdischen Volkes werden. Das ist für uns klar, nona net. Zur Zeit von Yitzchak und Rivka wussten die das nicht unbedingt. Es wäre ja auch sinnvoll, wenn das Ganze ein großes Volk werden soll. Und diese Prophezeiung hat man. Gott hat ihnen ja allen gesagt, dem Abraham, dem Yitzchak wieder, von dir wird ein Volk abstammen. Vielleicht sollten da mal alle Kinder dabei sein, damit da mal ein Volk wird. Also es ist nicht automatisch für die Beteiligten logisch, dass nur einer die Nachfolge übernimmt. Jetzt, wenn man sich überlegt, ob Rivka recht hat oder ob sie sich geirrt hat, kann man zwei extreme Positionen einnehmen. Und wir werden uns wahrscheinlich nicht bei den Extremen dann finden, aber ich versuche mal den Pol zwischen den zwei Extremen zu zeigen. Es gibt auch in den Kommentaren verschiedene Ansätze. Also es gibt Kommentare, die sagen, das ist hundertprozentig alles so gelaufen, wie es sein soll. Und es gibt auch Kommentare, die da vorsichtiger oder kritischer sind. Also die eine Variante ist, Rivka hat alles richtig gemacht. Sie hat durchschaut, was ein Mann nicht durchschaut hat. Sie handelt, um was Falsches abzuwenden und das Richtige durchzusetzen. Und sie wusste, was sie tut. Und das ist alles gut. Die andere Variante ist, man kann auch sagen, hat sich die Rivka nicht eigentlich geirrt? Weil vielleicht wollte der Yitzchak einfach beide Söhne segnen. Steht nicht so explizit, dass nur der eine dran gekommen wäre. Wenn er den Esav sagt, bring mir und segne mich, es steht da nicht, dass er das Erstgeburtsrecht oder so bekommt. Steht ja alles nicht. Und warum soll ich den Esav auch eine Bracha bekommen? Davon wäre nämlich nicht unbedingt gesagt, wer der Nachfolger ist. Es gibt hier zwei Begriffe, die zwar sehr nah beisammen liegen, aber die man trotzdem auseinanderhalten muss. Es gibt den Segen, die Bracha, und es gibt die Frage, wer den Status des Erstgeborenen hat. Das ist spannenderweise auf Ifrit die Bechera. Und diese beiden Wörter bestehen aus den gleichen Buchstaben, Bet Resh Kaf oder Bet Kaf Resh, gerade mal zwei Buchstaben vertauscht. Also offensichtlich liegt das sehr nahe beisammen, aber es sind zwei verschiedene Sachen. Und wir hatten die Geschichte in der Parasha weiter vorne, dass der Jakob dem Esaf die Bechera, das Erstgeburtsrecht, abgekauft hat. Das muss nicht automatisch mit Bracha zusammenhängen. Wobei wir allerdings auch etwas bedenken müssen, Bracha in so einer Geschichte in der Tora ist bitte etwas wesentlich Ernsteres, als was wir heute landläufig im Alltag mit Bracha oft assoziieren. Also heute ist Bracha oft etwas, man wünscht ihm alles Gute. Und das hat nicht so viel zu bedeuten. Hier geht es wirklich darum, der kriegt ein Potenzial für Lebensunterhalt, für Erfolg oder für was immer. Also das ist schon wesentlich intensiver. Aber es ist nicht automatisch das Gleiche. Das ist ganz gut, wenn man das auseinanderhält. Jetzt, ich habe gesagt, oder wenn nicht, dann habe ich es, sage ich es jetzt, man kann aus dem Text, aus der Geschichte, aus dem Text, für beide Einschätzungen, Rivka hatte recht, Rivka hatte nicht recht, Argumente finden. Probieren wir das einmal ein bisschen anzuschauen. Was spricht dafür, dass die Rivka genau wusste, was sie tat und völlig richtig gelegen ist? Was würde da dafür sprechen? Etwas, was relevant ist, ist einmal, dass Rivka von Anfang an bei ihrer Schwangerschaft diese Prophezeiung hatte über die zwei Kinder. Rivka hatte diese Geschichte in der Schwangerschaft, dass die Kinder sich in ihren Bauch gestoßen haben und sie ist gegangen zu fragen, was das soll. Und sie kriegt diese Prophezeiung über Konflikt dieser beiden Brüder, die da Babys in ihrem Bauch sind. Also sie weiß von Anfang an, dass beide nicht zusammengehen werden. Das kann man anführen als ein Argument, das für sie von Anfang an immer schon klar war, weil sie diese Prophezeiung hatte, dass sich das irgendwie auseinanderentwickeln wird und nicht beide in Frage kommen. Dann ist aber die Frage, welcher von beiden? Und wir haben leider durch einige Anhaltspunkte im Text, dass Esaf sich nicht immer gut verhält. Also der Esaf scheidet aus. Damit könnte man sagen, sie wusste, dass das sein muss und sie wusste, was sie tut.
Ist Esaf schon verheiratet zum damaligen Zeitpunkt? Weil Esaf hat
ja das ist ein sehr gutes Detail. Der Esaf ist verheiratet, genau, also wann genau er geheiratet hat, erfahren wir nicht, aber wir erfahren, dass er geheiratet hat, genau bevor die Geschichte mit dem Segen losgeht. Und das ist übrigens relevant. Danke für die Frage, weil das ist nämlich ein Detail, das sehr interessant ist. Warum das gerade an dieser Stelle steht. Schaut einmal Kapitel 26. Kapitel 26, ziemlich am Schluss, Kapitel 26, Vers 34. Ah, wir erfahren sogar, wie alt er war, wie er geheiratet hat. Ich entschuldige mich. Lamed Dalet, 34. Vahi Esaf ben Arba Imshana, Vayikach Isha et Yehudit bat Be'eri Hachiti, Ve'et Bas Bosmat bat Elon Hachiti. Vatihiyena Marat Ruach Leitzchak Ule Rivka. Er hat diese beiden knanitischen Frauen genommen, eine Hittiterin, zwei Hittiterinnen. Die Hethiter gehören zu diesen knanitischen Völkern, die so richtig gar nicht in Frage kommen für die Fortsetzung der Abrahamslinie. Also hier sehen wir, dass er bei der Wahl seiner Ehefrauen ganz ausschert aus dem, was die Familie eigentlich anstrebt. Und wir erfahren auch ganz explizit, sagt uns der Text, diese beiden Damen waren eine Morat Ruach, eine Verbitterung des Geistes. Eine Geistesbitternis für Yitzchak und für die Rivka. Also das hat gar nicht gepasst. Und was interessant ist, ist, dass das genau erzählt wird, bevor unsere Geschichte von dem Segen beginnt. Und es fällt auch auf, dass dieser kleine Absatz da so komisch in der Luft hängt zwischen zwei Geschichten. Da war vorher Yitzchak in Gra und das Bündnis dann mit Abimelech. Und dann schiebt sich diese kleine Nachricht hinein. Esav hat mit 40 Jahren diese zwei kananitischen Frauen geheiratet und das ist nicht sehr gut ausgegangen. Für die Schwiegereltern, nicht für den Esav selbst anscheinend. Und dann kommt Vahi, Kisaken, Yitzhak und so weiter, wie Yitzhak alt war und seine Augen nicht mehr gut sehen. Und das kann natürlich einen Zusammenhang haben, dass gerade dann, wenn diese beiden Schwiegertöchter sich als problematisch zeigen, Yitzhak der ist, der das irgendwie nicht so sieht. Während die Rivka hat es halt deutlicher gesehen. Und das kann ein sehr, sehr starkes Motiv dafür sein, dass für Rivka klar ist, Esav kommt nicht in Frage. Als der, der das eigentliche Projekt der Familie weiterträgt. Ich will damit bitte keinesfalls sagen, dass die Rivka ihr eigenes Kind nicht mochte. Aber sie wusste, das ist er nicht. Da ist er nicht am richtigen Platz. Also das kann man anführen, um zu sagen, Rivka muss eigentlich ganz gut gewusst haben, was sie tut. Natürlich haben wir auch den Punkt, dass Esav ja sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Ich habe gerade gesagt, das ist nicht dasselbe wie Bracha, aber es gibt da wohl einen Zusammenhang, dass wir finden, ist ja fair, dass der, der die Becherah hat, der der als Erstgeborener gilt, der soll auch den Segen groß bekommen. Da gibt's Sinn. Wir haben da übrigens ein kleines Problem. Die Eltern wissen das möglicherweise gar nicht. Es schaut sehr danach aus, dass diese Geschichte eine Geschichte zwischen Jakob und Esav war. Und die Eltern davon gar nicht viel wussten. Aber wir wissen es. Wir haben natürlich auch Schwierigkeiten, wenn wir versuchen zu sagen, alles bestens, die Rivka hat eh recht gehabt. Eine große Schwierigkeit ist, dass man sich einfach mit Hausverstand fragt, warum Rivka nicht einfach normal mit ihrem Mann drüber redet. Weil das ist ja jetzt keine Art, das Problem zu lösen.
Sie wurde auch gefragt, als ob sie heiraten möchte.
Wir haben nicht den Eindruck, dass sie nicht mit ihm reden könnte. Wir werden auf einen Kommentar kommen, der das aufgreift, ob sie sich vielleicht nicht getraut hat, mit ihm zu reden. Aber wir haben jetzt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass die arme Rivka gar nichts zu sagen hätte. Warum spricht sie nicht einfach mit ihrem Mann? Und das zweite Problem, das wir auch haben, ist, was wir schon angesprochen haben, diese Verkleidungsgeschichte, dieser Schwindel, lässt ja jedenfalls ein unangenehmes Gefühl. Ich meine, okay, man musste irgendwie das Problem lösen, dass nicht Esav, sondern Jakob, der ist, der Nachfolger der Familie wird, aber auf diese Art. Es gibt da übrigens, es ist jemand anwesend, der hat mir heute gesagt, sie hat den Kommentar von Hirsch studiert. Es gibt bei Hirsch eine Lösung für diese Frage, die interessant ist. Ich bin nicht ganz überzeugt, ob das wirklich die Antwort ist. Ich werde heute woanders hinführen. Aber Hirsch hat einen sehr interessanten Gedanken, wieso die Rivka dieses Theater veranstaltet hat. Weil es ist doch eigentlich klar, und es muss allen klar gewesen sein, das bestreitet niemand, dass von vornherein klar war, dass das aufliegt. Das ist eine Sache von ein paar Stunden, vielleicht einem halben Tag oder Tag schlimmstenfalls, bis der Esav zur Tür reinkommt. Ich meine, die Rivka ist ja nicht so blöd. Natürlich weiß sie das, dass das ja nicht ewig halten kann, sondern Hirsch geht davon aus, dass sie von vornherein eingerechnet hat, dass es auffliegen wird. Und was ist das, was Hirsch sagt? Warum hat sie das gemacht?
Ja, so weil sie vielleicht die Situation besser einschätzen konnte, weil sie aus dem Haus von Lavan ja kommt, oder halt von Betuel eigentlich, aber ihr Bruder halt Lavan, so der irgendwie... also ziemlich entgegengesetzt zu dem ist, was irgendwie so...
Ja, das ist ein Punkt. Ich will auch mal einen anderen Punkt. Ich
wollte auch so, dass Esav so also sehr viel getäuscht hat halt irgendwie. Also dieser Jäger halt auch mit Worten, also so, dass er immer versucht hat, sich irgendwie also so gut irgendwie Sachen hindrehen konnte und vertuschen konnte oder täuschen konnte.
Und der Punkt, also was du sagst, ist einmal ganz, ganz wichtig. Der Gedanke ist, Rivka kommt aus einer Familie, wo wir wissen, dass dort nicht immer alles ehrlich gehandhabt wurde. Wir haben über den Haushalt des Lavan einiges, werden wir einiges noch erfahren. Also die Rivka kommt aus einem Haus, wo sie dieses Misstrauen hat, weil sie das kennt, dass einer schwindelt und dass einer nicht immer das meint, was er sagt. Und darunter schaut sie ganz gut, dass der Esav, der immer so lieb zum Vater ist, der den Vater so ehrt an der Oberfläche, sich eigentlich, darf ich sagen, einschleimen will und das nicht so ehrlich meint, wie er tut, und sie durchschaut ihn. Dem Yitzhak ist das fremd, weil er ist nicht so aufgewachsen. Wir hatten übrigens letzte Woche, du warst letzte Woche da, wir hatten letzte Woche in der Haftarah die Batsheva. Und da habe ich angesprochen, dass die Batschewa nicht immer alles durchschaut, sondern es notwendig ist, sie darauf aufmerksam zu machen. Und das ist auch so eine Situation. Die Batschewa ist so ein ehrlicher Mensch. Die denkt gar nicht dran, dass der andere schwindelt, weil das nicht ihre Art wäre. Und der Yitzchak denkt auch nicht daran, dass der Esav sich eigentlich nur so gibt vor ihm, weil ihm das selbst fremd wäre. Die Rivka kennt das von zu Hause, dass sich Leute so aufführen, und da schaut daher den Esav besser. Damit haben wir aber noch nicht beantwortet, und Hirsch beantwortet es, damit haben wir noch nicht beantwortet, warum führt sie jetzt dieses Theater auf? Aber wir sind schon ganz in der Nähe, weil das Theater, die Verkleidung, das hat ja was mit Schwindel zu tun. Sie will, so Hirsch, dem Yitzchak vor Augen führen, wie leicht man ihn täuschen kann. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil er erklärt hiermit, warum wir ja annehmen müssen, dass von vornherein einkalkuliert wird, dass das Stück aufliegt. Also sie rechnet natürlich damit, dass einen halben Tag später alles klar ist, am Tisch liegt, wer da wirklich wer war und wer wie kostümiert war. Aber sie will dem Yitzchak damit sagen, schau mal, so leicht kann man dich täuschen. Der Esav hat dich die ganze Zeit auf diese Art gepflanzt. Jetzt haben wir das einmal vor Augen geführt.
Nur Äußerlichkeit.
Ja, das ist die äußere Oberfläche. Ja. Er zieht sich halt das Fell an, dann ist er behaart. Und dass sie auf diese Art dem Yitzchak vorspielt, wie leicht man ihn täuschen konnte die ganze Zeit. Natürlich war das Esav, der getäuscht hat. Das ist ein hochinteressanter Gedanke, den ich jetzt auch nicht ausschließen will. Aber wir werden vielleicht ein paar Abers noch haben, warum ich jetzt nicht hundertprozentig hier stehen bleibe. Weil, ich habe gesagt, es spricht auch etwas dafür, wenn man will, spricht auch etwas dafür, zu sagen, ja, aber so perfekt war die Rivka jetzt in ihrer Entscheidung nicht. Da ist doch eigentlich was schiefgegangen. Ich kann diese ganze Geschichte auch so lesen, dass ich sage, eigentlich ist da was schiefgegangen. Was spricht dafür, dass etwas schiefgegangen ist? Das eine ist natürlich ganz leicht, uns gefällt die Vorgangsweise an sich nicht, das haben wir schon besprochen. Da können wir jetzt den Hirsch heranziehen, aber wenn wir den nicht heranziehen, dann stehen wir da. Auch wenn wir verstehen, Jakob soll den Segen bekommen, auf diese Art, was soll das? Es gibt aber noch etwas, das meines Erachtens mehr wiegt, weil es nicht einfach nur eine Interpretation ist, sondern weil es ziemlich explizit da ist, nämlich wenn wir uns anschauen, wie geht die Geschichte dann weiter, was passiert nachher?
Jakob wird geraten, möglichst rasch das Elternhaus zu verlassen.
Genau, richtig, und mit dem Grund oder Klammer Vorwand, Klammer zu, eine Frau zu suchen. Und er geht zu Lavan. Und was passiert denn dem Jakob dort? Was macht er denn dort so, außer für den Lavan arbeiten? Was macht er denn dort so oder was geschieht ihm dort? Lavan will heiraten. Das war auch das Programm. Er soll dorthin gehen, sich eine Frau suchen. Und wie gelingt das mit der Frau, Jakob, wie gelingt das mit der Ehefrau für Jakob?
Nicht so gut, weil er sich nicht an die Regeln hält, dass zuerst die ältere Tochter
gehört. Eigentlich will er die Rachel. Und der Lavan, von dessen Ehrlichkeit wir gerade gesprochen haben, schiebt ihm unter die Lea. Die Lea erkennt er nicht gleich, weil sie so gut verschleiert ist. Achtung, Verkleidung, er erkennt sie nicht. Und wenn das dann am nächsten Tag bekannt wird, dann sagt Lavan zu ihm etwas, das ist, ich habe notiert, welcher Satz das ist, 29,26, das ist in der Parascha der nächsten Woche erst, Kapitel 29, Vers 26. Da ist die Szene dann, wo Jakob den Lavan zur Rede stellt, du hast mir die andere Frau gegeben. Und... mal schauen, ob ich wirklich richtig bin. Ja, 29,26, Chafaf. Wir haben Lavan, lo ye asechen bekomeno. So wird es nicht gemacht in unserem Ort. Latet hat sie ira, lifneha bechira, die Jüngere vor die Erstgeborene zu geben. Das ist natürlich etwas, wo er dem Jakob ins Gesicht sagt, was du gemacht hast mit deinem Bruder, das machen wir nicht. Wir haben schon gesagt, Lavan ist oft ein Schwindler, ist recht scheinheilig, er gibt sich da natürlich als der mit der weißen Weste. Wir sind anständig, wir machen so etwas nicht. Also es ist sehr, sehr deutlich, der arme Jakob kriegt das zu 100% heimgezahlt, mit einer ganzen Menge Zores. dass er bei seiner eigenen Eheschließung dann genauso einen Schwindel vorfindet. Und ihm genau das passiert, dass er hätte gern die Jüngere, aber die Ältere muss auch noch dran. Da war was bei ihm seinerzeit nicht fair. Also das ist schon ein Argument in die Richtung, dass da eigentlich bei dem Segensdiebstahl, sagen wir es mal so, etwas schiefgegangen ist. Weil sonst würde ja nicht Jakob das so, wie man sagt, mit Akeneged, mit A, Maß für Maß, zurückgeworfen bekommen, dass ihm das dann selber passiert. Also wir haben beide Möglichkeiten. Versuchen wir uns ein bisschen einzupendeln, was uns mehr und was uns weniger gefällt. Es ist bitte in beide Richtungen auslegbar jedenfalls. Es gibt einen ganz interessanten Kommentar beim Netziv. Herr Mekdavar. Wer ist der Netziv? Wer kann mir sagen, wer der Netziv ist? Ich bin bekannt dafür, dass ich ihn mag. Aber er ist nicht so der meisten gelernte Kommentar ist er nicht. Aber ich empfehle es durchaus zu tun. Naftali Zvi Yehuda Berlin. Litauen 19. Jahrhundert, wobei, was wir litwisches Judentum nennen, ist bitte heutzutage sehr, sehr oft in Weißrussland. Heute wäre es Weißrussland. Er war eine Zeit lang der Rosh Yeshiva, der berühmten Yeshiva von Voloshin. Und er hat einen Torah-Kommentar geschrieben, der heißt Hemekdavar. Und er wird abgekürzt Netziv, Naftali, Zvi, Yehuda, Berlin. Übrigens, sehr berühmt ist ein Sohn von ihm. Ein gewisser Meir Berlin, der hat sich umbenannt in Berlin, wollte man irgendwann nicht mehr heißen, Ba'ilan, Meir Ba'ilan, Meir Ba'ilan. Also wir haben den Vater von Meir Ba'ilan, nachdem die Ba'ilan-Universität benannt ist. Der Netziv bringt etwas ganz Interessantes, und zwar nicht an unserer Stelle, aber es hängt zusammen, sondern weiter vorne in der Parashat der letzten Woche, in Parashat Chayesara, hatten wir die Geschichte, dass Rivka geholt wird von dem Knecht Abrahams. Und da gibt es so eine kleine komische Szene, wie die Rivka mit dem Knecht Abrahams auf dem Kamel reitend ankommt. Und sie treffen den Yitzchak an auf dem Feld. Und da gibt es einen komischen Satz. Wobei, das ist auch ein bisschen eine Übersetzungsfrage, aber es ist ein Satz, wo immer wieder Kommentare eingreifen müssen und sagen müssen, was war denn da eigentlich? Ich bin im Kapitel 24 jetzt, das ist die Parascha von letzter Woche, Kapitel 24. Ja. 64, das Kapitel 24 ist ja lang, 64. Vatissa Rivka et Eneha, Rivka erhob ihre Augen, wie sie da halt so reiten. Vatere et Yitzchak, und sie sieht den Yitzchak. Vatipol me al Hagamal. Wenn ich das jetzt sehr schlampert nach modernem Ivrit übersetze, steht ja sie viel vom Kamel. Selbstverständlich heißt es hier nicht, sie ist vom Kamel gefallen, sondern das Wort Nafal im biblischen Ivrit heißt auch irgendwie intensiv sich herunterbewegen. Aber diese Ausdrucksweise hat etwas. Es klingt so witzig, wenn man das mit modernem Ivrit heute liest, sie fiel vom Kamel, Kicher. Aber selbst wenn ich sage, nein, das heißt es nicht, irgendwie geht da etwas sehr, sehr schnell. Sie geht ganz schnell von dem Kamel runter. Und dann sagt sie zu dem Knecht, wer ist dieser Mann dort? Der auf dem Feld geht, uns entgegen, und der sagt ihr, das ist mein Herr. Und sie nimmt dann den Schleier und verschleiert sich, und weil sie erkannt hat, das ist jetzt der Yitzchak. Gibt ganz viele Kommentare mit verschiedenen Auslegungen, was da los ist. Aber der Netziv bringt hier etwas, was für uns interessant ist. Er sagt, dieses Vatipol me al Hagemal, sie ist vom Kamel Kielo runtergefallen, zeigt, sie hat sich gefürchtet, sie hat sich erschreckt. Sie hat den Yitzchak gesehen und hat sich erschreckt. Und seine Auslegung ist, sie hat sich erschreckt, weil sie irgendwie so eine große Ehrfurcht vor diesem Yitzchak verspürte. Und sie hat das Gefühl gehabt, dieser Mann ist so was Großes, vor dem ist sie gar nicht würdig. Und der Netziv führt diesen Gedanken jetzt weiter und sagt, und das ist der Grund, warum sie dann mit ihm nicht so auf eine Art von Augenhöhe reden konnte, wie die anderen Urmütter schon. Er sagt ausdrücklich, Sarah und Abraham, die haben ganz anders miteinander gesprochen, das wissen wir auch aus den Geschichten der Tora, sondern die Rivka konnte nicht so hart gegenüber ihrem Mann auftreten, dass sie richtig hingestellt hätte und gesagt hätte, du, das ist jetzt echt nicht in Ordnung, ich will das jetzt so nicht haben. In diesem Ton hätte sie mit dem Mann nicht gesprochen, weil sie so viel Ehrfurcht vor ihm hatte. Es ist eine interessante Idee, die ein bisschen die Frage löst oder versucht zu lösen, warum sie mit ihm nicht normal geredet hat. Und dann kommt diese Dynamik, dass die Situation entsteht und jetzt muss man ganz plötzlich was tun und das ist sie dann sozusagen einfach hineingeschlittert. Denn die Zich besteht übrigens darauf, dass das von Gott so gewollt war. Er sagt, das ist Haschkacha Pratit, göttliche Vorsehung, dass die Rivka sollte so sein. Absichtlich hat Gott das so eingefädelt, dass die Rivka eine Persönlichkeit ist, die da ein bisschen zurückhaltender ist in ihrem Auftreten und nicht so frech vorpreschen kann. Und weil Gott wollte, dass das mit der Bracha auf diese Art passiert und dass alles so rauskommt, wie es rausgekommen ist. Das passt übrigens sehr interessant zu etwas, das wurde letzte Woche im Shiur angesprochen. Letzte Woche war eine Kollegin da, die hat angesprochen, dass wenn man diese kabbalistischen Attribute anwendet, Chesed und Gvura und so weiter, dann wird Avraham immer assoziiert mit Chesed, mit Wohltätigkeit. Klar, Avraham ist der perfekte Gastgeber und so weiter. Und Yitzchak wird assoziiert mit Gvura, mit Strenge. Das ist eine ziemlich bekannte Auslegung, die man heutzutage, glaube ich, bei Google finden kann. Und was eine Teilnehmerin gestern dann noch letzte Woche angesprochen hat, war, dass Rivka ausdrücklich dieser Chesed-Typ ist, um das auch auszugleichen. Wenn Yitzchak so dieser starke, strenge Typ ist, Rivka kennen wir als als Mädchen, wenn der Knecht sie sucht, sie bewirtet alle, sie schöpft das Wasser, sie gibt ihm zu trinken, sie gibt den Kamel zu trinken. Rivka ist dieser Chesed-Typ. Und das ist natürlich super, weil das einen Ausgleich zwischen den beiden schafft. Aber dieser Gedanke kann zu dem passen, was der Nizifia bringt, dass sie nicht diejenige ist, die sich so richtig hart und stark auf die Füße stellt. Das ist nicht ihre Art. Und so kann man ein bisschen versuchen zu verstehen, wie das zu erklären ist, dass sie sozusagen nicht einfach zu ihm reingeht und sagt, hey, ich will das jetzt nicht. Dann haben wir allerdings auch ein bisschen ein Bild, das halt nicht so perfekt ist. Ich habe vorhin gesagt, wir werden uns irgendwo zwischen diesen Extremen einpendeln in der Einschätzung. Es ist ja nicht so, dass die Welt einfach schwarz und weiß ist. Sondern es kann ja sein, dass jemand grundsätzlich das Richtige wählt, aber halt nicht hundertprozentig perfekt ist in dem, was er tut. Das ist wahrscheinlich sogar sehr oft im Leben der Fall. Also, es kann schon sein, dass es eine Familie war, wo die Familienmitglieder nicht so super darin waren, immer offen über alles zu sprechen. Wenn wir uns anschauen, der Jakob mit dem Esav tauschen das Erstgeburtsrecht, die Eltern kriegen das gar nicht mit. Also Kommunikation innerhalb der Familie scheint nicht so die beste Stärke gewesen zu sein. Das heißt nicht, dass diese Leute jetzt gleich riesige schlechte Dinge gemacht haben, aber da gibt es halt auch etwas, das konnten sie halt nicht so gut. Gut, jetzt haben wir ein paar Dinge schon auf den Tisch gelegt. Ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, was hier passiert, ist, dass man eigentlich sehen kann, dass ziemlich sicher der Yitzchak ursprünglich zwei Brachot vorhatte. Wir haben schon am Anfang gesagt, ist ja nicht ausgeschlossen, nur weil er sagt zum Esav, bring mir was Gutes zum Essen und dann werde ich dich segnen. Es steht hier nirgends, ich werde nur dich segnen, sondern ich werde dich segnen. Ist nicht ausgeschlossen. Aber wir sehen es dann im Lauf der Geschichte ja noch stärker, nämlich wenn es passiert ist und Esav zur Tür reinkommt, dann haben wir ganz explizit, dass Esav fragt und sagt, hast du nicht noch eine Bracha? Segne auch mich. Also die Erwartungshaltung ist ja, was ist das Problem? Du hast zwei Söhne, segne beide. Also das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und wenn wir den Text genau anschauen, werden wir ja auch sehen, im Grunde gibt es diese zweite Bracha. Ich gehe jetzt nach einer Auslegung von Rav Menachem Leibtag. Selbst hätte ich das nicht so durchschaut. Aber was jedenfalls klar ist, ist, dass Yitzchak von Anfang an zwei Brachot geben wollte. Das könnte die Rivka missverstanden haben. Oder wir sagen, Rivka wusste, es geht nur einer, weil sie ja diese Prophezeiung in ihrer Schwangerschaft hatte und muss deshalb eingreifen. Aber sie könnten noch missverstanden haben, dass eigentlich der Yitzhak ja eh was Gescheites vorhatte, beide Söhne zu segnen. Und sie hat das missverstanden und hat das halt in diese Richtung dann entwickelt. Oder sie hat es richtig verstanden und gesagt, nein, beide kommt nicht in Frage. Muss man offen lassen. Wenn wir jetzt verstehen wollen, was der Yitzhak eigentlich gedacht hat, ist es sinnvoll, sich diese Brachot anzuschauen. Die zweite wird gerne überlesen. Die erste ist ja sehr bekannt. Die erste ist ja sehr bekannt, die, die Jakob bekommt. Worum geht's denn da so? Was kriegt er denn so zugesagt in dieser Bracha? Schauen wir ein bisschen. Wir sind im Kapitel 27, in der Gegend von Vers 27, 28. 28 fängt es an. Kapitel 27, Vers 28, Chafret. Vayeten lecha ha-elokim mital ha-shamayim u-mishmeha mishmaneha aretz ve-rof dagan ve-tirosh. Tau des Himmels, also Himmel kann ich ja noch eher spirituell auch verstehen, aber dann ist jedenfalls die Fetten der Erde, Getreide und Traubensaft, also Lebensunterhalt. Ja? Dann kommt, andere Völker mögen dir dienen und du wirst der Herr sein über deinen Bruder. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht dann für den Esaf, dass er das schon gekriegt hat, weil das ist dann schon gegessen. Und vor dir werden sich verbeugen die Söhne deiner Mutter. Dann haben wir, das erinnert sie an Abraham, geflucht wie ist, verflucht ist, wer dir flucht und gesegnet ist, wer dich segnet. Also es geht um Erfolg, um Lebensunterhalt, aber natürlich auch um die Führung. Und es könnte durchaus sein, dass, wenn das eigentlich die Bracha ist, die eigentlich Esaf hätte bekommen sollen, hier steht doch ziemlich im Vordergrund eine politische Führung und wirtschaftliches Ertrag, Lebensunterhalt. Und es könnte der Gedanke von Yitzhak gewesen sein, dass der Esaf ist der, der soll sich um das Materielle kümmern. Das würde dann übrigens auch heißen, dass der Yitzhak durchaus ein bisschen bemerkt hat, dass Esaf auf der geistigen Seite nicht seine Stärken hat. Der soll das Geld verdienen. Der soll den Wein und den Traubensaft heimbringen und soll schauen, dass er irgendwie all diese materiellen Sachen unter Kontrolle hält. Und der Jakob hätte da die geistige Bracha bekommen. Und was wir aber am Ende der Geschichte wissen, ist, dass das nicht so gut ist, sondern es lässt sich doch nicht so aufteilen. Was passiert aber dann dem armen Esaf, und der ist an der Stelle wirklich arm, also so sehr wir erkannt haben, dass Esaf nicht immer ein guter Mensch ist, aber an der Stelle ist er eindeutig arm. Er sagt dann, ich will auch eine Bracha. Und der Vater antwortet ihm dann, naja, aber der hat jetzt deine Bracha. Er zögert so komisch. Ich meine, was ist die Schwierigkeit, wenn Leute zwei Kinder haben, zwei Kinder zu segnen? Jüdische Eltern machen das jeden Freitagabend, wenn es 5 und 10 Kinder sind. Also was ist die Schwierigkeit? Also er zögert so herum und drückt so herum. Und dann fragt Esaf ausdrücklich, hast du nicht noch eine andere Bracha? Das kann es doch nicht sein. Hast du nur eine Bracha? Und in Vers 39 kriegen wir die dann. In Vers 39 kriegt er die dann. Ve'an Yitzchak aviv ha'yomer elav hine mishmanei ha'aretz. Es soll sein, dein Wohnsitz, und mital ha'shamayim me'al und wieder vom Tor des Himmels. Das ist übrigens das, was bei Jakob auch da war. Von deinem, auf deinem Schwert sollst du leben, was immer das jetzt genau heißt. Und jetzt, wohl oder übel, heißt es jetzt aber, du wirst deinem Bruder dienen, weil das ist in der ersten Bracha schon geklärt worden. Und wenn du dich aber niedrig machst, dann wirst du in Wirklichkeit das Joch von dir abwerfen. Das ist halt jetzt das Problem, dass das einfach nicht das ist, was Esaf hören wollte. Das ist sozusagen das, was für ihn übergeblieben ist. Das ist nicht das, was er hören wollte. Der Wohlstand, die Fetten der Erde, das können beide haben. Warum soll nicht beide Kinder Wohlstand bekommen? Aber wenn einer schon die Führung hat, kann nicht der andere die Führung haben. Das ist vergeben, das ist jetzt passiert, weil die hat Jakob explizit bekommen. Und mit Tau des Himmels, ich würde dazu neigen, die Anspielung Himmel als eher das Spirituelle zu verstehen, ist Esav nicht so gut. Interessiert ihn doch gar nicht. Ja? Und dann soll er aber das Schwert verwenden. Ich halte mich jetzt an die Auslegung, die Rav Leibtag bringt, weil dieser Satz mit dem Schwert, den kann man sehr verschieden lesen. Aber Esav könnte das Schwert verwenden, auszuhelfen, wenn Jakob es nicht schafft, die Herrschaft zu halten. Ja?
Für Jakob.
Ja, genau, für Jakob, richtig. Na, das ist das, was den Esav interessiert? Nein. Und wir sehen übrigens, dass jetzt erst der Satz kommt, wo Esav Hass hat auf den Jakob wegen des Segens, den sein Vater ihm gegeben hat. Also, nicht, dass er sich vorher gefreut hat. Ja? Der Schrei, den er ausstößt, der ist keine Kleinigkeit, wie er bemerkt, was los ist. Aber hier wird gesagt, obwohl er ja gerade keine Bracha bekommen hätte, aber das ist nicht die Bruche, die ihm was nützt, das ist nicht die Bracha, die er will oder die er brauchen kann. Und da ist jetzt der Punkt, wo für ihn klar ist, der Jakob war jetzt ganz, ganz böse zu mir und ich habe nicht gekriegt, was ich will. Mir ist übrigens eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich jetzt vorbereitet habe. Man kann es zweideutig lesen, wobei das ist jetzt nicht unbedingt Pschat, was ich sage. Aber der Satz sagt, wo ist denn der schöne Satz? Der Satz, der sagt, dass Esav den Jakob jetzt hasst wegen der Bracha. 41? Ja. Al ha-bracha asher berecho aviv. Über die Bracha, mit der ihn sein Vater gesegnet hat. Ich kann das, wenn ich will, sogar so lesen, dass das die Bracha ist, die Esav bekommen hat. Die Bracha, mit der sein Vater ihn gesegnet hat. Wer ist ihn? Ja? Ich meine, es ist jetzt nicht ganz pschat, weil der Satz fängt natürlich an mit er hasste den Jakob wegen der Bracha, mit der sein Vater ihn gesegnet hat. Aber die Bracha, mit der sein Vater ihn gesegnet hat, das kann auch die Bracha sein, die wir gerade einen Satz vorher hatten. Die Bracha, mit der der Vater den Esav gesegnet hat und Esav sagt, das ist nichts für mich. Also das ist dann das Schlamassel, das am Schluss überbleibt, dass summa summarum keine passende Bracha für den Esav sich ausgeht und das den Esav erst so richtig aufregt. Es gibt auch eine Ansicht, dass Esav sich ja dann eigentlich am Ende dieser Geschichte ein bisschen beruhigt, nämlich wenn die Rivka dann eingreift und den Jakob mit dem guten Argument wegbringt, dass er sich doch eine Frau suchen soll. Nebenbei soll er auch aus der lebensgefährlichen Zone rund um Esav raus, aber das sagen wir nicht laut, sondern er soll sich eine... Hier haben wir übrigens auch, dass die Rivka dem Vater nicht sagt, warum wirklich. Sie sagt ihm nicht, du, der Esav, trachtet dem Jakob nach dem Leben, wir müssen was tun. Sondern sie sagt, du, ich möchte, dass sich der dort eine Frau sucht. Also auch hier haben wir wieder, dass sie nicht so hundertprozentig dem Jitzak mit allem ins Haus fällt. Vielleicht auch, weil sie sich denkt, aus guten Gründen in dem Fall, das wäre zu schwer für ihn zu verkraften. Es ist für einen Vater nicht lustig, dass die Kinder sich gegenseitig bekriegen. Also erspart sie ihm das. Aber wir sehen hier irgendwie, sie will mit den unangenehmen Dingen den Jitzak nicht zu sehr konfrontieren. Das scheint wirklich ein bisschen eine Eigenschaft bei ihr gewesen zu sein. Und was passiert dann? Dann macht Esav etwas, das ist sehr, sehr zwiespältig. Was macht Esav dann so?
Er heiratet noch einmal.
Er nimmt sich jetzt Frauen. Warum heiratet er noch einmal? Er hat schon zwei. Er hat gemerkt, die knanitischen Frauen sind den Eltern nicht recht. Also nimmt er sich andere Frauen. Er nimmt sich Frauen, die besser passen. Der einzige Haken ist, wenn wir den Satz genau anschauen, er nimmt sich die neuen zu den alten dazu. Also es ist nicht so, dass er die Erkenntnis hat. Er hat eingesehen, die Eltern sind völlig unglücklich mit diesen Damen, das geht so nicht und er muss da was ändern und lässt sich von denen scheiden und nimmt halt zwei, die besser passen in die Familie, sondern er behält die anderen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Scheidungen sind nicht erwünscht, aber es klingt doch irgendwie wieder nach dem, was wir bei Esav kennengelernt haben, dieses Schwindeln, dieses bisschen Scheinheilige. Okay, ich heirate jetzt eine Frau, mit der sind meine Eltern einverstanden. Dass er die anderen zwei hat, mit der die Eltern nicht einverstanden sind, oh, darüber reden wir nicht.
Warum ist es relevant, dass diese neue Frau aus dem Geschlecht Ishmael kommt?
Ah, das ist nicht so schlimm wie die Knanita. Ishmael ist Abraham-Familie.
Okay.
Das ist relevant, das ist sehr, sehr wichtig, weil vorhin hatten wir Hethiter, das sind die kanaanitischen Völker, und das ist das, was richtig gar nicht geht, das wissen wir, weil Abraham ja den Knecht schickt, um die Rivka zu suchen, und sagt ausdrücklich, nicht eine von diesen kanaanitischen Mädels hier, die sind aus irgendeinem Grund, geht das gar nicht, das ist kulturell dermaßen fremd, das geht nicht. Und Ishmael, na gut, das ist aber immerhin Abrahams Familie. Und man kann es, ich teile das nicht, aber ich habe Erklärungen gesehen, die es so bringen, oder eine Erklärung von einem Erwachsenen in Gush Etzion, der gemeint hat, eigentlich beruhigt sich hier etwas, auch Esav beruhigt sich, dass er sich wieder bemüht, seine Eltern zu ehren. Ich bin nicht ganz so sicher, sondern ich glaube eher, dass Esav hier wieder mal schön tut und sich nicht wirklich beruhigt hat. Aber ein Motiv haben wir hier, das wir im Kopf behalten für die Haftarah. Wir haben hier wieder einmal die Situation, dass Esav zumindest an der Oberfläche, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz ehrlich ist, aber zumindest an der Oberfläche den Vater sehr ehrt. Und rabbinische Literatur betont das sehr stark. Esav ist der Weltmeister darin, dem Vater Ehre zu geben.
Aber letzten Endes erhält er, auch wenn er nicht den erstgeborenen Segen bekommt, doch vorerst einmal die gesamte Hausmacht.
Ja, weil der Jakob weg ist. Genau, also ja, Esav kann auch, das spricht auch, wenn man sagt, Esav hat sich beruhigt, dann wird genau das als Argument genommen. Der Jakob ist jetzt einmal weg, das heißt, der Esav kann sich wichtig machen und jetzt hat er auch eine passende Ehefrau aus dem Hause von Ishmael, zusätzlich zu seinen nicht so passenden Frauen, aber immerhin. Alles so, er versucht sich irgendwie, es könnte sich einpendeln. Der Jakob ist weg. Möge ihm dort gut gehen, bitte, es gibt einen Midrasch, das Esav den Jakob verfolgt und ausraubt. Aber das ist ein Midrasch. Ja? Wenn man jetzt sagt, wir gehen nur von dem, was explizit im Text steht, könnte ich sagen, der Jakob ist mal weg. Es schließt sich ja nicht aus, dass es dem gut gehen soll. Wir haben ja am Schluss auch, wenn Jakob dem Esav wieder begegnet, dass sie sich nicht umbringen. Also soweit hat sich ja abgekühlt, Gott sei Dank.
Und der Geist ist dem Jakob noch nicht so klar, aber...
Genau, richtig, ja, richtig. Und ich würde auch annehmen, dass es Gründe gab, warum der Jakob sehr in Sorge war. Also, das ist auch sehr zwiespältig, aber immerhin. Also, man könnte auch sagen, es kühlt sich hier ab. Das spricht wieder für die positive Auslegung. Gut, was nehmen wir mit? Also, wir haben gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Text zu lesen. Was ich ganz spannend finde, ist die Ansicht, dass diese beiden Kinder vom Vater ursprünglich zwei Brachot hätten bekommen sollen und dass es sich aber nicht ausgeht, die Aufgaben zu trennen. Es wäre ein Irrtum zu sagen, einer macht die Politik, einer verdient das Geld, einer macht die Wirtschaft und der andere sitzt und lernt Torah. Diese Idee gibt es bitte im Judentum schon, aber halt nicht hier. Es kommt darauf an, wie weit man mit so einer Idee geht. Ja? Rivka kann also richtig verstanden haben, dass der Vater zwei Brachot geben wollte. Aber mit der Prophezeiung, die sie schon hatte in ihrer Schwangerschaft, wusste sie, das geht nicht. Und wir kommen also damit raus, dass, was für uns selbstverständlich ist, aber was die handelnden Personen damals auch noch nicht wussten, dass es noch keine Großfamilie ist, aus der ein Volk entstehen wird, das passiert erst eine Generation später, sondern dass dieser Auswahlprozess noch eine Generation braucht. Also, was ich vorschlagen würde, ist, dass man sich nicht unbedingt jetzt in eine oder andere Richtung zu weit bewegt, zu sagen, das ist alles perfekt, was die Rivka gemacht hat und ist alles richtig, auch wenn Hirsch das tut. Oder umgekehrt, dass man sagt, mein Gott, eigentlich war das ein großer Fehler von ihr. Sondern es ist, wie ich sagte, die Welt ist nicht immer schwarz und weiß, sondern auf einem falschen Weg das Richtige am Schluss doch erreicht, irgendwie mit Pannen, Hatschat, mit Nachteilen, wenn wir an diesen Kommentar des Netziv denken. Rivka war halt vielleicht jetzt nicht die perfekteste darin, in dieser Situation zu kommunizieren, kann ja sein. Sie kann aber trotzdem summa summarum recht gehabt haben, das schließt sich ja nicht aus. Also bleiben wir ein bisschen zwischen den Positionen. Gut, das war zur Parascha.
Als kleine Frage,